Thank you. Genau, guten Abend, meine Damen und Herren. Die Frage werden wir dann jetzt beantworten. Und ich freue mich ganz besonders, in Trier zu sein. Das ist für mich ja fast ein Heimspiel, weil ich ein bisschen weiter südlich aus Rheinland-Pfalz komme und an der Grenze zum Saarland und da auch immer wieder Besuche mache. Insofern hat sich das jetzt sehr gut ergeben. Die Einladung hat mich sehr gefreut. Und ich werde in der Tat heute Abend ein bisschen sprechen über mein neues Buch, wenn ich es mal, ich darf mal kurz hochhalten, ein Exemplar. Das ist für Wolfgang Filz übrigens bestimmt. Der ist einer meiner langjährigen Kooperationspartner und der war mit mir im Finanzministerium. Und wir sind beide, muss man feststellen, nicht zurückgetreten, sondern entlassen worden. Weil weder Staatssekretär noch Abteilungsleiter dürfen von sich aus zurücktreten, sondern sie werden entlassen. Und wir sind beide von Herrn Eichel entlassen worden. So. Nach dieser kurzen Vorrede will ich ein bisschen erzählen über die Welt als solche und die Ökonomie. Ich weiß nicht, wie viele Ökonomen da sind. Ich werde auch viel über akademische Ökonomie reden, aber versuchen, das so einfach wie möglich zu halten, Ihnen also nicht irgendein Modell vorzuführen. Aber ich sage schon mal voraus, es wird für die akademischen Ökonomen relativ bitter heute Abend. Also wer jetzt noch den Saal verlassen will, kann ihn noch verlassen. Es wird kein angenehmer Abend für diejenigen, die sich fest mit der Neoklassik verbandelt fühlen. Und denn vieles ist schiefgegangen in den letzten Jahren und ich will ein bisschen ein paar Beispiele sozusagen geben für das, was fundamental schiefgelaufen ist auf dieser Welt. Und wir haben ja nun große Krisen hinter uns und das ist auch das Thema des Buches. Das Buch beschäftigt sich mit 5 großen Krisen, die wir in dieser Welt haben, mit der Klimakrise an. Das ist eine Krise oder der Umweltkrise im Allgemeinen, wo ich glaube ich andere Thesen vertrete als der Mainstream der Ökonomen. Es geht weiter über die Schuldenkrise der Staaten. Wir haben eine Handelskrise, die jetzt ja gerade sehr akut ist und heute und die letzte Woche, Wochenende besonders zum Ausdruck gekommen ist in dem Gipfel der G20, der 20 Staaten, also der G20. Das ist übrigens etwas, was Wolfgang Filz und ich zusammen gegründet haben. Wir hatten damals G33, das war die erste Zusammenkunft dieser Art. Daraus hat dann der heutige amerikanische Finanzminister Tim Geithner 13 gestrichen und G20 gemacht. Aber das ist ganz interessant, weil da wird in der Tat über eine Handelskrise gesprochen. Und Frau Merkel hat das ja heute auch in Karlsruhe auf dem Parteitag nochmal deutlich gesagt, wie sie dazu steht. Deutschland ist nämlich dort sozusagen auf der Anklagebank, weil Deutschland massive Überschüsse im Außenhandel hat. Und Frau Merkel hat gesagt, es ist doch ganz einfach, die anderen sollen das alles so machen wie Deutschland. Die machen also alle Handelsüberschüsse. Man fragt sich natürlich, mit wem. Wer hat dann die Defizite? Vielleicht der Mars oder die Venus? Oder wer hat die Defizite? Ja. Und da sieht man schon mal ein wichtiges Prinzip, über das ich heute Abend reden werde. Es geht nämlich in vieler Hinsicht, ich weiß gar nicht, mein Mikrofon funktioniert das? Ich brauche das Ding gar nicht, kann ich rumwandern. Es geht nämlich in vieler Hinsicht gar nicht um, sagen wir, ideologische Fragen so sehr, sondern in vieler Hinsicht geht es um logische Fragen. Das ist zum Beispiel eine logische Frage, dass nicht jeder in dieser Welt einen Exportüberschuss haben kann, ist eine rein logische Frage, hat nichts mit ideologischen Fragen zu tun. Das ist übrigens auch mein Motto, ein bisschen das Motto meines Lebens gewesen. Ich habe mir immer vorgenommen, ich muss erst alle logischen Fragen klären, bevor ich mich den ideologischen Fragen widme. Und jetzt bin ich fast 60 und bin immer noch nicht zu den ideologischen vorgedrungen. Also tut sich schwer, weil es so viele logische Barrieren gibt, zu den ideologischen Fragen zu kommen. Aber vielleicht schaffen wir das ja im Laufe dieser 2 Stunden. Und ich werde aber erst ein bisschen über logische Fragen referieren. Also es gibt große Krisen in dieser Welt, das ist die 3. Krise gewesen. Dann gibt es eine große Krise am Arbeitsmarkt. Es gibt immer noch eine Krise am Arbeitsmarkt. In Deutschland redet man zwar von Vollbeschäftigung, aber weltweit haben wir eine wirklich ganz große Krise. Es sind 30 Millionen mehr Menschen arbeitslos seit 2 Jahren, seit der Finanzmarkt zusammengebrochen ist. Und das ist die 5. Krise, ist die Finanzkrise. Wir haben eine fundamentale Krise unseres gesamten Finanzsystems. Und die ist auch bei weitem nicht behoben. Die ist nur adressiert in irgendeiner Weise, aber sie ist nicht an den Wurzeln gepackt worden. Man hat ja zum Beispiel in Europa jetzt eine wunderbare Regulierung für Hedgefonds gemacht. Die läuft darauf hinaus, dass von nun an, wenn die Hedgefonds ins Casino gehen, müssen sie sich ausweisen. Vorher durfte man ins Casino gehen ohne Ausweis, jetzt muss man einen Ausweis vorzeigen, dann darf man aber weiter ins Casino gehen. Die Frage, was Hedgefonds in diesen Casinos tun und was das für die Welt bedeutet, ist überhaupt nicht gestellt worden. Die ist nie gestellt worden und die wird auch weiterhin nicht diskutiert. In der internationalen Politik wird das ein bisschen angesprochen. In Deutschland und Europa kommt es überhaupt nicht vor. Was tun eigentlich diese Banken und diese internationalen Spekulanten? Was tun die eigentlich, was der Gesellschaft irgendeinen Ertrag bringt? Bringt es der Wirtschaft einen Ertrag, der Wirtschaft im Ganzen, außer ihrem privaten Geldbeutel vielleicht? Und was ist der Gesamtbeitrag sozusagen dieses riesigen Finanzsystems, das sich da in den letzten Jahren aufgebaut hat, zum gesellschaftlichen Ertrag, zu dem, was wir alle, was alle Menschen letztlich in ihrem Portemonnaie sehen, in Form von höherer Produktivität, in Form von Leistungen, die wirklich dauerhaft ist und nicht nur darauf beruht, dass man über ein paar Stunden oder ein paar Tage oder ein paar Monate den Preis eines bestimmten Assets, also einer Vermögensklasse, nach oben treibt. Ist darüber geredet worden? Nein, darüber ist nicht geredet worden. Ich will darüber reden, ich fange jetzt wieder von vorne an, sozusagen umgekehrte Reihenfolge. Ich fange also mit der Finanzkrise an und komme dann wieder absteigend sozusagen zu den anderen Krisen. Ich will keine PowerPoint-Vorführung machen, ich hasse PowerPoints. Ich werde hier so einfach vor mich hinreden und ab und zu zwei, drei Bilder zeigen, die vielleicht ganz gut illustrieren, um was es geht. Also zunächst nochmal zur Finanzkrise. Was ist da passiert? Was ist eigentlich passiert? Oder anders gefragt, hat irgendjemand diese Frage gestellt, was passiert ist? Wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt oder auch nur einen Maschinenschaden hat, wie jetzt der große Airbus, da werden riesige Kommissionen von Experten zusammengerufen und es wird haarklein in jedem Detail geprüft, was ist da passiert? Wie konnte ein solcher Unfall passieren? Auf der Welt ist der größte anzunehmende Unfall, den man sich denken kann, also ein GAU, ein Finanz-GAU passiert mit unglaublichen Schäden. Selbst die konservative Deutsche Bundesbank hat errechnet, dass 98 Milliarden hat Deutschland aufwenden müssen, um die unmittelbaren Schäden bis jetzt aus der Finanzkrise zu beseitigen. Nicht zu sprechen von den 1000 Milliarden oder wie viel es sind, wie der Internationale Währungsfonds schätzt, die man gebraucht hat, um auf der Welt die Schäden in Grenzen zu halten. Und wie viele Untersuchungskommissionen hat es gegeben? Haben Sie von irgendeiner gehört? Haben Sie gehört, dass es zum Beispiel eine heterogen besetzte Untersuchungskommission vielleicht gegeben hätte, eine, wo Wolfgang Filz hätte mitmachen können oder andere Leute, die wirklich etwas kritischer denken und unabhängiger sind als diejenigen, die jeden Tag von den Banken bezahlt werden? Hat es so etwas gegeben? Nein. Man hat es nicht mehr versucht. Ich war im Zuge dieser Krise, war ich dreimal im Deutschen Bundestag eingeladen als Experte, aber wann immer man das Thema darauf bringt, dass der Bundestag doch eigentlich Interesse daran haben müsste, herauszufinden, was wirklich passiert ist, was wirklich schiefgegangen ist. Schweigen. Niemand interessiert es. Niemand will es wissen, was schiefgegangen ist. Und wenn es übermorgen wieder passiert, wenn alle diese Märkte wieder lustige neue Blasen produziert haben, ich werde im Moment zeigen, dass sie neue Blasen produzieren, was ist dann? Dann sind wir genauso erstaunt wie vorher und dann greift der Staat wieder in die Tasche und sagt, oh, da müssen wir jetzt leider Riesenbanken retten, weil diese Banken ja too big to fail sind oder systemrelevant sind, wie das so schön hieß. Nicht diese Münchner HAE war ja eine systemrelevante Bank und der Staat hat 100 Milliarden aufgebracht, jetzt nicht unmittelbar alles als Geld, aber als Deckung, um diese Bank zu retten. Hat irgendjemand wirklich erklärt, warum diese Bank systemrelevant war? Ich habe nichts gehört. Und über das eigentliche System ist nicht gesprochen worden. Und darüber will ich ein paar Minuten sprechen, bevor ich zu den anderen schrecklichen Krisen komme. Nun, was ist das System an diesen Märkten? Das ist ein Bild aus diesem Buch. Es sind alles Bilder aus dem Buch. Es sind nur wenige Bilder in dem Buch, deswegen kann ich sie alle vorführen heute Abend. Das sind Märkte. Das sind Finanzmärkte. Das sind alles Finanzmärkte. Wenn der Öl steht, ist es ein Finanzmarkt. Ne? Machen wir uns nichts vor, Öl ist ein Finanzmarkt. Der Preis von Öl hat nichts mit Angebot und Nachfrage von Öl zu tun. Falls irgendjemand das hier mal in einer Vorlesung, VWL oder BWL oder so gehört hat, dass der Preis von Öl von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Das stimmt nicht. Es ist ein finanzmarktgetriebener Preis. Auch der Preis von Kupfer, auch der Preis von Baumwolle, auch der Preis Nahrungsmittelpreise. Es gibt hunderte von Preisen, die rein finanzmarktgesteuert sind. Und vorige Woche ist der Zuckerpreis zusammengebrochen. Warum ist der Zuckerpreis plötzlich zusammengebrochen? Weil irgendwo plötzlich über Nacht zu viel Zucker geerntet wurde, oder? Nein, der Zuckerpreis ist zusammengebrochen, weil die Spekulanten plötzlich Angst gekriegt haben, weil es wieder irgendeine Meldung irgendwo auf der Welt gab, dass irgendetwas passieren könnte, und immer dann kriegen sie Angst und steigen schnell aus diesen Märkten aus. Sie wissen, wer einer der größten Zuckerspekulanten dieser Welt ist? Ja, die gute Deutsche Bank. Die gute Deutsche Bank ist einer der größten Zuckerspekulanten der Welt, und sie hat sogar echte Zuckerhändler gekauft. Warum? Weil der amerikanische Kongress gedroht hat, dass nur noch solche Leute mit Zucker spekulieren dürfen, die auch physisch Zucker handeln. Also hat die Deutsche Bank einen Zuckerhändler gekauft. Das sind so die Mechanismen, die an diesen Märkten vorherrschen. Aber da sieht man, es gibt andere Preise, es gibt Aktienmärkte natürlich, die immer spekulativ getrieben sind, die auch weniger wichtig sind auf dieser Welt. Aber es gibt dann noch da unten Devisenmärkte, die sehr wichtig sind auf dieser Welt, über die ich nachher noch ein bisschen reden werde. Und man sieht, an diesen Devisenmärkten werden bestimmte Währungen nach oben getrieben. Übrigens beginnt das alles im März, diese Aufwärtsbewegung. Man sieht, vorher war Krise und dann ab März 2009 beginnt Aufwärtsbewegung. Und an allen diesen Märkten beginnt diese Aufwärtsbewegung gleichzeitig. Und warum beginnt die gleichzeitig? Nun, weil alle diese Märkte unendlich primitiv sind. Da sitzen hochbezahlte Leute, die alle tolle Harvard-Abschlüsse und sonst was haben. Und die machen etwas unglaublich Primitives. Die machen an allen Märkten auch immer das Gleiche. Die gehen entweder rein ins Risiko oder raus aus dem Risiko. Und ob man rein ins Risiko oder raus aus dem Risiko geht, entscheidet sich einfach danach, wie im Moment die allgemeine Markteinschätzung bezüglich der Konjunkturentwicklung ist. Das ist das Wichtigste. Es gibt noch ein paar andere Informationen, aber das hat diese Märkte nach oben getrieben seit März 2009 und es geht bis jetzt noch weiter. Irgendwann werden diese Märkte alle wieder zusammenbrechen. Was dann? Dann haben wir eine neue geplatzte Blase oder viele geplatzte Blasen. Das war übrigens, auch die letzte Blase war nicht nur eine amerikanische Subprime-Hypothekenmarktblase. Das ist auch so etwas, was uns eingeredet wird oder viele geglaubt haben. Selbst Herr Steinbrück hat ja noch im September 2008 behauptet, es sei eine rein amerikanische Krise, mit der wir nichts zu tun hätten. Nun, da hat er leicht Unrecht gehabt. Das war eine weltweite Krise. Und wir hatten ganz viel damit zu tun, weil es eben nicht nur eine Blase mit amerikanischen Hypothekenpapieren war, sondern es war auch damals eine Blase, wie es heute Blasen gibt, wieder an all diesen verschiedenen Märkten zur gleichen Zeit. Und was tun diese Märkte nun? Wie schaffen diese Märkte Werte? Müssen wir uns nur einen Moment überlegen, wie werden an diesen Märkten Werte geschaffen? Denn das, was da passiert seit März 2009, wenn also solche Preise steigen, ist ja scheinbar ein Werteschaffen. Da werden Werte geschaffen. Nur werden diese Werte geschaffen, dadurch, dass sich Herr Ackermann hinstellt und irgendetwas Innovatives tut oder alle seine Leute, seine vielen Investmentbanker? Nein, überhaupt nicht. Wollen wir alle mal zusammen einen Wert schaffen? Ich gebe Ihnen jetzt einen Tipp, welche Aktie morgen steigen wird. Dann gehen Sie morgen früh alle mit mir zusammen, wir gehen alle zu unserer Bank, holen so viel Geld, wie wir irgendwie kriegen. Wir sagen natürlich nicht, um Aktien zu kaufen, weil kriegen wir vielleicht nichts. Wir sagen, wir wollen irgendwas investieren. Ja, investieren ist immer gut. Investieren mag jeder. Das klingt auch so toll. Investieren. Wir wollen investieren, genau. Und dann gehen wir alle an den Aktienmarkt und kaufen diese eine Aktie, alle die gleiche Aktie. Und was wird am Abend dieses Tages passiert sein? Wahrscheinlich waren wir genug, um einen Wert zu schaffen. Denn der Wert der Aktie wird steigen. Am Abend wird der Wert deutlich höher sein als am Morgen. Und was ist dann? Dann machen wir unsere Bilanz, gucken morgens, was wir morgens an Werten hatten in unserer Bilanz. Und dann machen wir abends einen Strich und sehen, wir haben Werte geschaffen. Ja, das sind die Werte, die diese Märkte schaffen. Ist dadurch irgendwas, hat sich in der realen Welt irgendetwas verändert, in diesem Unternehmen, dessen Aktie wir gekauft haben? Hat sich ja irgendwas verändert? Vielleicht ist es gerade pleite gegangen an dem Tag, könnte sein. Oder es hat gerade eine falsche strategische Entscheidung getroffen, ist vollkommen egal. Das ist alles nicht entscheidend. Wir haben einen Wert dadurch geschaffen, dass wir wie eine große Herde von Lemmingen oder sonst was uns auf eine bestimmte Aktie gestürzt haben und deren Wert nach oben getrieben haben. Das, was man da sieht in dem unteren Diagramm, diese Währungen, die da hochgetrieben werden, der brasilianische Real zum Beispiel. Warum ist der brasilianische Real hochgegangen? Und warum hat der brasilianische Finanzminister übrigens vor 2 Wochen von einem Währungskrieg in der Welt gesprochen? Nun, weil ganz viele Spekulanten den brasilianischen Real dauernd hoch bewerten. Warum bewerten sie ihn hoch? Aus wieder einem ganz primitiven Grund. In Brasilien sind die Zinsen ein bisschen höher als im Rest der Welt. Und dann machen sie Carry Trade, heißt das. Carry Trade. Carry Trade heißt, man carried das Geld von Japan, wenn man Geld anlegt, Nullzinsen kriegt, carried man es nach Brasilien, da kriegt man nämlich 10% Zinsen. Und warum kriegt man in Brasilien 10% Zinsen? Nur weil Brasilien 8% Inflation hat oder so. Nagel nicht auf die Zahlen fest, aber so ungefähr stimmt. Und damit wird dann die Währung eines Landes, weil viele das machen, weil natürlich die ganzen Hedgefonds dieser Welt das machen und übrigens die japanischen Hausfrauen, die sind ganz berühmt. Die berühmtesten Spekulanten sind die japanischen Hausfrauen. Ich war gerade vor 3 Wochen in einem Land, das japanische Hausfrauen zerstört haben. Ich habe Island besucht. Und es war ein deprimierendes Erlebnis, kann ich sagen. Ein zerstörtes Land, ein innerlich zerstörtes Land. Es war wirklich eine Katastrophe. Ich mache ja normalerweise, wenn ich sofort, ich habe da auch einen Vortrag gehalten, normalerweise, wenn ich so Vorträge mache, mache ich ja immer mal so einen Witz dazwischen oder irgendwas. In Island habe ich mich nicht getraut, einen Witz zu machen, weil die Leute haben alle so da gesessen. Und das war nicht witzig. Ja, da haben die japanischen Hausfrauen haben ein Land zerstört. Warum? Weil die japanischen Hausfrauen eine Software haben, auf der steht, wo die größte Zinsdifferenz zu Japan ist. Und Island stand ganz oben. Dann haben sie bei Wikipedia nachgeguckt, haben gesehen, stabiles Land, seit 100 Jahren, keine Kriege, keine Revolution, nichts. Also haben sie ihr Geld nach Island geschafft. Oder nach Brasilien. Das sind eben so diese Carry-Trade-Währungen. Oder Australien, Neuseeland. Aber bei denen ist es nicht so schlimm. Aber nach Island haben die japanischen Hausfrauen ihr Geld geschafft. Nur weshalb wollten die Islander mit diesem Geld machen? Die mussten 10% Zinsen bezahlen, hatten aber nichts, mit dem sie die 10% Zinsen hätten verdienen können. Ich wollte in Island einen Witz machen, ich habe ihn ja nicht gemacht. Ich wollte den Witz machen, ich wollte sagen, ihr habt geglaubt, ihr seid Schweizer, nur ihr habt unter den falschen Bedingungen geglaubt, ihr seid Schweizer. Die Schweizer kriegen nämlich das Geld für nichts und verteilen es dann im Rest der Welt für relativ hohe Zinsen und damit kann man Geld verdienen. Nur wenn man selbst ganz oben steht mit dem Zinsniveau, wenn man das höchste Zinsniveau der Welt hat, dann kann man nicht mehr im Rest der Welt das Geld verteilen, um die 10% zu verdienen, das ist unmöglich. Also haben sie geglaubt, sie seien Schweizer, sie haben noch nicht die Bedingungen bedacht, unter denen man Schweizer oder nicht ist. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gesagt. Ja, die haben also ihr Geld nach Island gecarried. Und damit haben sie die isländische Währung nach oben getrieben, haben die aufgewertet, obwohl Island 10% Inflation hatte. Und brasilianische Währung wird aufgewertet, obwohl sie 8% oder so Inflation haben. Und ist das richtig oder falsch? Jetzt die VWLer hier im Raum. Was müsste mit einer Währung passieren eines Landes, das 10% Inflation hat, im Gegensatz zum Rest der Welt, die 0% oder 2% Inflation hat? Ab- oder aufwerten? Was steht in den Lehrbüchern? Das wissen Sie nicht mehr. Ach so, das findet das Modell dann raus. Ja, da steht, es muss abwerten. Doch, steht noch. Ich habe extra nachgeguckt. Im Mankiw steht es noch. Muss abwerten. Ein Land, das eine hohe Inflationsrate hat, muss abwerten. Der einzige Beweis, den Mankiw übrigens dafür findet, dass es stimmt, das ist das Interessante. Mein Sohn hat auch Volkswirtschaft studiert, also deswegen habe ich mal in so ein Lehrbuch reingeguckt. Der einzige Beweis, den Mankiw dafür findet, ist die deutsche Hyperinflation im Jahre 1923. Weil da hat Deutschland Millionen Prozent Inflation gehabt und hat tatsächlich um Millionen Prozent abgewertet. Das ist der Beweis dafür, dass der Wechselkurs die richtige Richtung findet. In der Wirklichkeit findet der Wechselkurs fast nie die richtige Richtung. Brasilien wertet schon wieder auf, obwohl sie hohe Inflation haben. Island hat aufgewertet, obwohl es hohe Inflation hatte. Und das geht nicht nur über Wochen und Tage, sondern es geht über Monate und Jahre. Und das ist das, wogegen Wolfgang Fils und ich uns gewendet haben damals, international, und haben gesagt, das kann nicht funktionieren, denn wir hatten damals gerade Asienkrise und Lateinamerika-Krise, die zu verkraften war. Wir haben gesagt, das kann nicht funktionieren, wir brauchen ein multilaterales Währungssystem. Und alle haben sie gesagt, wie kann man nur darüber reden? Und die deutsche Presse hat sich zerrissen. Diese Lafontainianer, diese Keynesianer, die wollen ein neues internationales Währungssystem, so etwas Absurdes, ne, haben sie gesagt. Wissen Sie, wer sowas vorgeschlagen hat vor 10 Tagen? ist in Deutschland auch kaum in den Medien aufgetaucht. Ich bin sicher, Trierische Volksfreund hat es geschrieben, oder? Da haben nämlich die Amerikaner haben das vorgeschlagen. Die Amerikaner haben genau das vorgeschlagen. Die haben nämlich ein multilaterales Währungssystem vorgeschlagen. Das war eine Sensation, weil die Amerikaner bereit waren, zum ersten Mal seit 30 Jahren überhaupt über ein multilaterales Währungssystem zu reden. Denn uns haben sie damals gesagt, wir sind nicht mehr bereit, darüber zu reden. Und sie haben es vorgeschlagen, sie haben es selbst vorgeschlagen, was einfach heißt, dass die Welt sich da dramatisch ändert und man das zur Kenntnis nehmen muss. Und was ist in Deutschland passiert? In Deutschland hat es ein gewisser Herr Brüderle kommentiert. Der kommt aus Rheinland-Pfalz, oder? Herr Brüderle hat es kommentiert. Und er hat gesagt, es sei ein Rückfall in die Planwirtschaft. Wenn also die Währung eines Landes dauernd in die falsche Richtung geht und Länder kaputt macht, weil die Spekulation die Währung nach oben treibt, dann ist das gute Marktwirtschaft. Und wenn man sagt, das ist vielleicht falsch, der Markt treibt die Währung in die falsche Richtung, dann ist das Planwirtschaft. Und das ist ziemlich schlimm. Weil diese Leute, die so etwas sagen, überhaupt nicht begriffen haben, was internationaler Handel ist, wozu internationaler Handel da ist. Und wie wir vernünftig miteinander umgehen können in dieser Welt. Man kann nämlich nicht so miteinander umgehen, dass man sich nicht die Frage stellt, was passiert, wenn so etwas systematisch in die falsche Richtung geht und ein ganzes Land an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Denn was bedeutet das, wenn ein ganzes Land an Wettbewerbsfähigkeit verliert? Das muss man sich vorstellen. Alle Unternehmen dieses Landes sind plötzlich um 20% weniger wettbewerbsfähig gegenüber den wichtigsten Konkurrenten als vorher. Was passiert dann? Nun, das ist ganz einfach, das Land ist verloren. Weil wenn alle Unternehmen dauernd systematisch zurückfallen gegenüber dem wichtigsten Konkurrenten, haben sie keine Chance. Und das passiert genau in der Phase solcher Über- und Aufwertungen. Und es passiert auch dann, wenn Länder sich nicht an internationale Regeln halten, da wo es keine Währung mehr gibt, da komme ich gleich zu. Dann hat ein Land einen riesen Exportüberschuss und die anderen haben ein Defizit. Und die, die dauernd Wettbewerbsfähigkeit verlieren, haben nicht nur ein Defizit, die haben ein vollkommen unhaltbares Defizit. Weil sie verlieren nicht, die haben nicht nur Schulden, die sie machen müssen gegenüber den Überschussländern, sondern sie machen Schulden, die sie niemals zurückbezahlen können, wenn sie nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder verbessern können. Und wenn sie ihre Schulden nicht zurückbezahlen können, dann kommt das Überschussland und sagt, du bist pleite. Und dann erklären wir ihnen, wie sie sich retten können, indem sie jetzt 100 Jahre den Gürtel enger schnallen und auch Überschüsse machen, wie die Überschussländer. Das ist die internationale Szenerie, in der wir leben. Das muss man sich vorstellen. Man muss sich vorstellen, dass wir das in der UNO, auch im Internationalen Währungsfonds, in der Weltbank, versuchen viele Leute systematisch darüber nachzudenken, wie man vernünftig miteinander Handel treiben kann, unter welchen Bedingungen und wann Länder sozusagen in wirkliche essentielle und vitale Schwierigkeiten geraten. Und dann kommen deutsche Politiker und sagen, oh, das geht uns nichts an, die sollen alle Überschüsse machen. Das ist die Situation, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und das ist bitter. Denn es geht natürlich nicht. Natürlich kann nicht einer dauernd Überschüsse machen, der andere dauernd Defizite machen. So ist der Trierische Volksfreund rausgegangen, der hat mich das vorhin auch gefragt. Man kann nicht dauernd Überschüsse machen, wenn der Defizit, der die Defizite macht, nicht eine Chance hat, jemals seine Schulden zurückzuzahlen. Und er hat nur eine Chance, seine Schulden zurückzuzahlen, wenn er selbst mal Überschüsse macht. Das ist wieder Logik. Hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern ist reine Logik. Man kann nur zurückzahlen, wenn man selbst Überschüsse macht, wenn man eben keine neuen Schulden aufnimmt. Das kann sich jeder vorstellen hier im Raum. Wenn ihr mal über die Stränge geschlagen habt, zu viel Geld ausgegeben habt, dann muss man den Gürtel enger schnallen, klar. Aber anders als zwischen Individuen ist es zwischen Ländern auch noch wichtig, was der andere tut. Denn ihr steht nicht individuell mit eurem Gläubiger, was vielleicht die Bank ist, in irgendeinem Wettstreit, in einem Wettkampf der Nationen, sondern ihr tretet mit ganz anderen in den Wettkampf. Aber beim Wettkampf der Nationen ist es so, dass die Defizitländer mit den Überschussländern direkt im Wettbewerb stehen. Und wenn die Überschussländer wie Deutschland es nicht zulassen, dass ein Land wie Griechenland wieder Marktanteile zurückgewinnt, und zwar massiv Marktanteile zurückgewinnt, die es in den letzten 10 Jahren verloren hat, was dann? Ja, dann kann es seine Schulden niemals zurückbezahlen. dann kann man sich aber nicht hinstellen und sagen, du bist pleite. Du bist jetzt gerade pleite gegangen und ich kann leider nichts tun für dich. Doch, das Überschussland muss etwas tun für das Defizitland. Und genau das ist in Europa passiert. Deutschland hat, ich will das jetzt nicht im Einzelnen, weil ich meine Zeit wahnsinnig überziehe, Deutschland hat massiv gegen die Regeln der Währungsunion verstoßen, nämlich gegen die Regel, dass man sich auf ein bestimmtes Inflationsziel geeinigt hat, nämlich 2%. Und da hätte man die Lohnpolitik in Deutschland daran anpassen müssen, aber man hat es nicht getan. Man hat massiv unterboten, man hat sich unterbewertet sozusagen in der Währungsunion. Und dadurch hat Deutschland massiv an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen gegenüber den anderen Ländern. Und die anderen Länder sind in außenwirtschaftliche Defizite geraten, nicht die Haushaltsdefizite. Die Haushaltsdefizite sind nicht das Wichtigste. Sie sind in außenwirtschaftliche Defizite geraten. Und sie kommen da nicht raus, wenn Deutschland nicht bereit ist zu sagen, und es muss natürlich auch dafür eine Strategie haben, ja, wir sind bereit, unsere Überschüsse über 10, 15 Jahre abzubauen und die anderen dürfen dann Überschüsse machen. Aber wenn Deutschland sagt, wir müssen jetzt alle Überschüsse machen, dann geht das nicht. Dann muss das System explodieren, weil es logisch nicht aufgeht. Es muss explodieren. Und das bedeutet das Ende der Eurozone. Das ist gerade in einer Stadt wie Trier besonders attraktiv, sage ich mal. Das muss man sich vorstellen. Das bedeutet das mit Sicherheit das Ende der Eurozone. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, gibt es keine Eurozone mehr in, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren, 4, 5, 8, 9, das ist egal. Aber sie kann nicht weiter bestehen. Und nun kommt das Tollste an dieser Diskussion. Deutschland weigert sich überhaupt darüber zu reden. Man schaue sich die deutsche Diskussion an. Die deutsche Diskussion ist vollkommen einseitig auf die Haushaltsdefizite ausgerichtet. Ich habe gerade eine schöne Geschichte erlebt. Ich bin von meiner Wohnung zurückgefahren in mein Büro, habe den Schweizer Rundfunk gehört über diese Brüsseler Entscheidung, als der Europäische Rat tagte. Und im Schweizer Rundfunk hat man ganz klar gesagt, ja, es gab zwei Dossiers, die in Brüssel behandelt worden sind. Das eine Wettbewerbsfähigkeit, das andere Haushaltsdefizite. Und die haben auch klar gesagt, der Präsident des Europäischen Rates, Van Rompuy, hat es auch sehr deutlich gesagt, Wettbewerbsfähigkeit ist mindestens so wichtig wie Haushaltsdefizite. Ich habe übrigens Jean-Claude Juncker vor 14 Tagen getroffen in Frankfurt. Der hat vor mir geredet. Der hat es auch in Deutschland sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, das wichtigste Problem, was wir zu lösen haben in Europa, ist das Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Und dann gibt es noch ein anderes wichtiges Problem, das ist das Haushaltsproblem. Aber das ist weniger wichtig. Das Wettbewerbsproblem ist das Wichtigste. Also habe ich das im Schweizer Rundfunk auch so gehört. Dachte, na gut, die haben das ja vernünftig in Brüssel behandelt. Bin in mein Büro gekommen, dachte, mal gucken, was die deutschen Zeitungen dazu schreiben. Und was standen in deutschen Zeitungen dazu? Online. Aber auch im Druck? Nichts. Absolut nichts. Ich habe 3 Tage lang nichts gefunden. Nichts. Man hat das System verschwiegen. Man hat das verschwiegen, dass es dieses Problem gibt, dass Deutschland dort natürlich auf der Anklagebank sitzt. Das ist die deutsche Medienlandschaft, die noch zu der Politiklandschaft dazukommt. Nun kann man sich nur auswählen, entweder die sind alle bestochen oder alle von der Politik korrumpiert. Oder aber die Deutschen, alle deutschen Journalisten in Brüssel sind zu dumm, um Englisch zu verstehen oder Französisch, weiß nicht. Jedenfalls, oder sie wollen nicht etwas anderes hören, als das, was die deutschen Politiker dort vorkauen. Jedenfalls hat keiner offensichtlich Herrn Van Rompuy gehört, der ganz klar gesagt hat, es gibt beide Probleme und das eine ist mindestens so wichtig wie das andere. Es wird nicht mal reflektiert in Deutschland, es wird nicht mal reflektiert, dass es dieses Problem gibt. Aber nun kommt der Witz der Weltgeschichte. Der Witz der Weltgeschichte ist, dass über den G20-Prozess, wo Deutschland massiv kritisiert wird, Deutschland auf die Anklagebank kommt und Deutschland jetzt aber sagt, aber wir stehen ja gar nicht zu Recht auf der Anklagebank, weil in Europa haben wir ja eine ausgeglichene Bilanz. Und die Amerikaner sollen sich gefälligst mal aus Europa raushalten. Europa hat eine ausgeglichene Bilanz, weil Deutschland einen Überschuss hat. Die anderen so hohe Defizite. Aber das wird jetzt als Verteidigungsargument benutzt gegen die Amerikaner, die sagen, die Deutschen sollen endlich mal ihre Überschüsse reduzieren. Dumm ist nur an der Geschichte, dass die Europäer im Mai, als es in Europa gekracht hat, die Amerikaner angerufen haben, gesagt haben, was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein großes Problem in der Eurozone, wollt ihr uns helfen über den internationalen Währungsfonds und mit eigenen Mitteln oder wie auch immer? Daran wird sich der amerikanische Präsident bestimmt erinnert haben, gesagt haben, ach guck mal, da war das ein Problem, über das ich reden durfte. Wenn ich aber jetzt darüber rede, dass es ein Ungleichgewicht in Europa gibt und Deutschland so große Überschüsse hatte, dann geht mich das nichts an. Auch das zeigt, wie naiv im Moment deutsche Politik ist und wie wenig sie von internationalen Zusammenhängen versteht. Ich wollte aber gar nicht so lange über diese Fragen reden. Das ist mein Problem jetzt. Jetzt ist das Ding aus. Da kommt es. Kommt wieder. Da kommt es. Ich wollte nämlich auch über dieses schöne Problem reden, das eng mit dem ersten zusammenhängt, das aber nicht nur ein internationales Problem ist, nicht nur ein internationales Problem, sondern ein nationales Problem auch. Nämlich die Frage Arbeitslosigkeit und wie bekämpft man Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeitskrise, die wir auf dieser Welt haben. Und dazu hat eine Bekannte von mir, Friederike Spieker, eine sehr schöne Grafik gemacht, die auch im Buch ist, über den Reallohn und die Produktivität. Und da sieht man, der Reallohn in den 50er Jahren, immer über 10 Jahre, eine ganze Dekade. Der Durchschnitt, das ist der durchschnittliche jährliche, aber jährliche Anstieg des Reallohnes in der Dekade. Und da sieht man zum Beispiel in den 50er Jahren, ist der Reallohn um 7% gestiegen, über 7% pro Jahr. Wenn der Reallohn um 7% oder über 7% pro Jahr steigt, verdoppelt sich das Einkommen in 10 Jahren etwa. Ne? Kennt ihr diese 70er-Regel? Verdoppelt sich in 10 Jahren. In den 60er Jahren ist der Reallohn noch um fast 7% gestiegen. Selbst in den 70er Jahren ist der Reallohn um 5% gestiegen. Und von da an ging es bergab. Und von da an ging es dramatisch bergab. Aber es ging nicht nur bergab, nämlich auch mit der Produktivität ging es natürlich bergab. Aber es ging noch schlimmer bergab mit dem Reallohn. Und warum ging es mit dem Reallohn bergab? Nun, weil Deutschland mit den Chinesen kämpfen musste. Weil Deutschland ja nicht mehr wettbewerbsfähig war in dieser Welt. Das, was da passiert ist, ist genau das, was ich vorher erzählt habe, nur von einer anderen Sicht aus gesehen, nämlich aus dem Inland her gesehen, vom Inland her gesehen. Und die inländische Sicht war, dass man gesagt hat, in Deutschland sind die Löhne zu hoch und die Löhne müssen zurückbleiben, damit man mehr Beschäftigung schafft. Und die internationale Sicht war, wir müssen mit den Chinesen konkurrieren, die haben so niedrige Löhne, da können wir niemals mithalten. Was übrigens Quatsch ist, können wir nachher in der Diskussion gerne noch diskutieren. Ist völlig daneben. Aber jedenfalls, das Ergebnis war, dass man Ende des letzten Jahrhunderts gesagt hat, wir müssen jetzt von nun an eine völlig neue Politik machen, bei der die Reallöhne nicht mehr wie die Produktivität steigen dürfen. Und wenn man das jetzt fortschreibt, sieht man, es ist nicht nur auch die Produktivität gefallen, auch die Produktivität ist deutlich zurückgegangen, aber pro Jahr sozusagen wurden immerhin noch 1% Produktivität erzielt, aber die Arbeitnehmer haben in den letzten 10 Jahren noch irgendetwas um 0,2 bekommen real. Nur ist mehr investiert worden, sind mehr Arbeitsplätze entstanden? Nein. Man kann das nachweisen, kann man auch hier nachlesen, man kann das nachweisen. Die sind nicht mehr Arbeitsplätze entstanden. Wenn man vergleicht etwa mit Frankreich, wo die Reallöhne mit der Produktivität die ganze Zeit, wie die Produktivität gestiegen sind, sind in Deutschland weniger Arbeitsplätze entstanden. Es gab weniger Wachstum und es gab weniger Investitionen. Und warum steht heute Deutschland so stark da und Frankreich so schwach? Nun, wegen dieses einen Moments, das wir vorhin diskutiert haben. Wegen des einen Moments, dass der außenwirtschaftlich stark ist in einer Welt, die hoch vernetzt ist, die globalisiert ist, wer außenwirtschaftlich stark ist, ist stärker als die anderen. Weil er kein internationales Kapital braucht, sondern sozusagen internationales Kapital verteilt. Und damit von den Kapitalmärkten niemals in Anspruch genommen wird mit irgendwelchen Schwierigkeiten, weil er braucht ja kein internationales Kapital. Aber die Länder, die Defizite haben, die brauchen eben jedes Jahr internationales Kapital, wie Griechenland oder ganz Südeuropa. Und deswegen müssen sie sich dem Diktat der Märkte beugen. Deswegen müssen sie das tun, was die Märkte von ihnen verlangen. Und die Märkte verlangen natürlich, dass sie den Gürtel enger schnallen, immer in dem Versuch, auch Überschüsse zu erzielen. Selbst wenn es nicht funktioniert. Aber Deutschland hat durch diese Politik zwar nichts Positives erzielt, und ich erkläre in einem Moment noch warum, aber es hat sich in eine extrem starke außenwirtschaftliche Position gebracht. Und deswegen hat auch jetzt Deutschland mehr Aufschwung als andere Länder. Es hatte übrigens auch mehr Abschwung. Deutschland hat einen stärkeren Einbruch als die anderen Länder, hat jetzt einen stärkeren Aufschwung als die anderen Länder. Aber diese außenwirtschaftliche Position ist absolut entscheidend. Diese außenwirtschaftliche Position, die darüber entscheidet, ob ich internationales Kapital brauche oder nicht. Denn weil wir nichts an den Kapitalmärkten gemacht haben, wie ich am Anfang gesagt habe, weil nichts passiert ist, sind die Kapitalmärkte, die Finanzmärkte immer noch sozusagen die Entscheider über das Wohl und Wehe von Volkswirtschaften, weil sie darüber entscheiden, mit ihrer Spekulation, mit ihrer Einschätzung, zu welchem Preis solche Volkswirtschaften Geld bekommen. Denn auch der Preis, der für Anleihen zu zahlen ist, das war auf dieser Grafik übrigens auch zu sehen oben, jetzt kommt sie nicht mehr. Geht nicht. Egal. Auch der Preis für Anleihen ist ein... Oh, das hat eine lange Verzögerung, das dauert einen Moment. Ja, ich habe zu schnell gemacht. Auch der Preis für Anleihen ist ein rein Finanzmarkt, das ist oben rechts das. Das ist der Preis für Staatsanleihen, das ist nicht der Preis für Staatsanleihen, das ist der Zins für Staatsanleihen, weil man das umgekehrt darstellen muss. Der Zins für Staatsanleihen ist auch ein von den Finanzmärkten dominiertes Phänomen. Der Zins für Staatsanleihen verhält sich auch wie die anderen Preise. Wenn man die korreliert, wir haben sie hin und her, vor und zurück korreliert, es kommen immer extrem hohe Korrelationen raus. In allen diesen Grafiken kommen extrem hohe Korrelationen im Bereich 0,8, 0,9 raus. Weil alle diese Preise von den Finanzmärkten, von den Erwartungen der Finanzmärkte dominiert werden, kann ein Land, das internationales Kapital braucht, und das brauchen Defizitländer, nun weil sie eben sich nicht selbst finanzieren können, auf Dauer nicht bestehen. Das ist der Knackpunkt, um den es geht. Und deswegen kann sich ein Land, das einmal durch Zufall oder durch Glück oder durch eine bestimmte Strategie, die die anderen nicht erkannt haben, in eine Überschussposition geraten ist wie Deutschland, deswegen kann ein solches Land nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt immer in der Defizitposition bleiben, und es kann auch nicht sagen, ihr müsst auch Überschüsse machen. Das geht nicht. Beides geht nicht. Und deswegen gibt es unter vernünftigen Menschen nur einen einzigen Weg, wie man dieses Problem lösen kann. Man sagt, gut, wir sind bereit zum Geben und Nehmen. Internationaler Handel ist Geben und Nehmen und ist nicht eine Einbahnstraße. Aber diesen Weg ist Deutschland nicht bereit zu gehen. Mein letzter Punkt, bevor wir zur Diskussion kommen. Warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert im Binnenmarkt? Gute Neoklassiker, ich weiß nicht, Sie haben sich ja nicht geoutet hier, die Neoklassiker, sind ja bestimmt hier welche im Saal. Gute neoklassische Ökonomen würden ja glauben, dass es alles überhaupt kein Problem ist, auch im Binnenmarkt kein Problem ist, weil wenn man die Löhne senkt, steigt ja die Beschäftigung. Und dann hat man ja alle Probleme gelöst. Was ist aber passiert in Deutschland in Wirklichkeit? In Deutschland ist der Binnenmarkt total klein geblieben. Der Binnenmarkt ist flach wie ein Brett. Der Binnenmarkt ist genauso flach wie der Reallohn. Über die letzten 10 Jahre hat es keine Binnenmarktbelebung gegeben, sondern eben nur diesen Exportnexus, der durchgeschlagen hat auf extreme Steigerung der Exporte. Und warum ist das der Fall? Warum stimmt die neoklassische Theorie nicht? Denn in der neoklassischen Theorie, wie gesagt, man könnte ja, Herr Sinn hat es ja vorgeschlagen mehrfach, wenn man die Löhne um 20% senkt, ist überhaupt kein Problem, weil ja sozusagen am nächsten Tag die Unternehmen 20% mehr Leute einstellen oder mehr Stunden einstellen. Und dann hat man natürlich kein Nachfrageproblem, sondern die Nachfrage steigt genauso wie vorher, weil die Menschen haben ja genauso viel Geld in der Tasche wie vorher. Das ist einfach eine neoklassische Theorie. Es gibt niemals ein Nachfrageproblem. Der Sachverständigenrat hat es in seinem Gutachten, das gerade vor 3 Tagen rausgekommen ist, nochmal bestätigt. Die Mehrheit des Sachverständigenrates, Peter Buffinger nicht, die Mehrheit des Sachverständigenrates hat es nochmal bestätigt, dass das immer noch gültige Theorie ist. Es ist aber nicht gültige Theorie, es ist falsch. Es ist fundamental falsch. Warum ist es fundamental falsch? Weil die Ökonomen niemals über eine Sequenz von Ereignissen nachdenken. Von Ökonomen gibt es immer nur Totem of the Micro oder Totem of the Macro, die sind beide gleich, die sehen immer nur so aus, ne? Angebot und Nachfrage. Wenn also der Preis sinkt, muss die Nachfrage steigen und dann ist das Problem, kann das Problem nicht existieren. Nur in der wirklichen Welt, das will ich eben gerade hier nochmal sagen, weil so viele Studenten da sind, die sich vielleicht auch mal mit Wirtschaft beschäftigen oder sich beschäftigen, obwohl sie sich nicht geoutet haben, will ich das nochmal sagen. In der wirklichen Welt kommt es darauf an, was zuerst passiert, welche Sequenz von Ereignissen gibt, wie die Kausalität ist von Ereignissen, von Zusammenhängen. Kausalität ist unglaublich wichtig. Kommt in allen modernen Modellen der Ökonomie überhaupt nicht mehr vor. Das Kausalität ist völlig aus. Spricht man nicht mehr drüber. Aber nur wer etwas über Kausalität weiß, wer etwas über kausale Zusammenhänge weiß, kann zum Beispiel richtige Wirtschaftspolitik machen. Weil nur der kann sagen, was man beeinflussen muss, damit sich etwas anderes ändert. Wenn ich nur einen funktionalen Zusammenhang habe, der nur sagt, wenn das eine runtergeht, geht das andere rauf und umgekehrt, weiß ich nichts. In der Regel weiß ich nichts. Und deswegen, was wird passieren, wenn morgen die Löhne sinken oder BAföG oder was auch immer morgen um 20% sinkt? Welches Signal kommt zuerst bei den Unternehmen an? Nun ist ganz einfach, das Signal, dass die Nachfrage sinkt. Denn übermorgen schon, wenn morgen die Löhne oder BAföG um 20% sinkt, wird übermorgen die Nachfrage all der Leute, die Löhne kriegen und BAföG, wird um 20% sinken, ungefähr um 20%. Und wenn Sie es vorher wissen, wird es schon vorher sinken, weil Sie es antizipieren, dass Ihr Einkommen sinken wird. Und dann werden dann die Unternehmen 20% mehr Leute einstellen, um das auszugleichen, sodass die binnenländische Nachfrage unverändert bleibt. Wenn die Nachfrage gerade um 20% gesunken ist, dann müssten Sie um 20% die Beschäftigung steigern, weil die Löhne ja gesunken sind, um das auszugleichen. Das ist völliger Humbug. Das ist völliger Unsinn. Aber das ist der zentrale Satz, der in allen Lehrbüchern dieser Welt, neoklassisch und keynesianisch, muss ich sagen, den meisten keynesianischen steht es nämlich auch drin, da drin steht, dass am Arbeitsmarkt das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt. Es gilt aber nicht. Es gilt nicht. Warum? Weil am Arbeitsmarkt, das wusste ein so kluger Ökonom wie Josef Schumpeter zum Beispiel vor 100 Jahren schon, weil am Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage nicht unabhängig voneinander sind. Denn nur wenn die Angebotsfunktion und die Nachfragefunktion vollkommen unabhängig voneinander sind, dann kann man diese Schlussfolgerung ziehen, dass dann, wenn der Preis sinkt, wenn die Elastizitäten noch stimmen, dass dann die Nachfrage zunimmt. Aber Schumpeter hat schon gesagt, vor 100 Jahren, das gilt für einen Faktor, der so wichtig ist für die Gesamtwirtschaft, makroökonomisch am Arbeitsmarkt eben nicht. Weil das Senken des Lohnes die Nachfrage senkt und die Nachfrage senkt die Nachfrage nach der Unternehmen. Und die Unternehmen werden nicht, wenn sie sinkende Nachfrage haben, mehr Leute einstellen. Und das kann man auch in einem einfachen Zusammenhang darstellen. Wir haben das in UNCTAD jetzt gerade nochmal getan, habe ich schon 100 Mal in diesem Leben gemacht. Aber wir haben es jetzt für ganz viele Länder dieser Welt gemacht und es stimmt immer, der Zusammenhang stimmt immer. Es ist genau umgekehrt wie in der Neoklassik. Was nämlich passiert in der wirklichen Welt ist, die Unternehmer investieren zugleich in Arbeit und Kapital. Und nicht wie in der Neoklassik in Arbeit oder Kapital. In der Neoklassik würden sie in Arbeit investieren, wenn Arbeit günstiger wird, weil sie dann arbeitsintensiver produzieren. Und sie würden in Kapital produzieren, wenn Kapital günstiger wird, weil sie dann kapitalintensiver produzieren. Also müsste genau das umgekehrt von diesem Zusammenhang rauskommen. Es müsste nämlich so sein, dass die entweder in Arbeit oder Kapital investieren. In Wirklichkeit tun sie das nicht, sondern sie investieren auf der gesamten Welt immer in Arbeit und Kapital zur gleichen Zeit. Und warum tun sie das? Nun, weil es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten. Gute Zeiten und schlechte Zeiten. In den guten Zeiten investieren sie in beides, in den schlechten Zeiten desinvestieren sie in beides. Und woran entscheidet sich, ob eine Zeit gut oder schlecht ist? Daran, ob sie Nachfrage haben, ob sie ihre Kapazitäten auslasten können. Full stop. Das ist es. So einfach ist der Zusammenhang. Und die Ökonomen verweigern sich diesem Zusammenhang. Sie verweigern sich hundertprozentig auch nur hinzuschauen. Sie verweigern sich hinzuschauen. Ich habe mit dem Sachverständigen gerade über 10 Jahre eine immer wieder aufflammende Kontroverse gehabt. Und sie haben sich geweigert hinzuschauen oder es überhaupt ernsthaft zu diskutieren, haben immer alle möglichen Ausflüchte, meistens diesen Exportausflug gesucht, damit sie überhaupt ihre Argumentation auf die Reihe gekriegt haben. Warum? Weil sie genau wussten, wenn sie das aufgeben, wenn sie zugestehen, dass das nicht mehr stimmt, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht stimmt, dann bricht das gesamte neoklassische Kartenhaus zusammen. Dann verschwindet es, dann gibt es das nicht mehr. Und da ist genau der Punkt, wo ein vernünftiger Keynesianismus ansetzen muss. Vernünftiger Keynesianismus muss da ansetzen, wo man diesen Zusammenhang beschreibt und erklärt, wie die Welt funktioniert, wenn man nun in dieser Welt, die so gebaut ist, wie dieses Bild es zeigt, bestimmte Dinge tut oder nicht tut. Damit kann man auch wunderbar erklären, warum der Keynesianismus plötzlich für 2 Jahre nach dieser Finanzkrise wieder nach oben kam, warum man plötzlich Keynesianismus brauchte. Ja, weil plötzlich alle privaten Akteure gesehen haben, dass ihre Bilanzen sozusagen ins Rote gerutscht sind, weil sie alle sich so viele verspekuliert haben. Und wenn sie mit Schulden spekulieren, wenn wir alle unsere Aktienspekulationen mit Schulden machen und übermorgen diese Aktie dann wieder sinkt, dann sind wir nämlich alle, stehen wir alle ganz schlecht da. Und dann werden wir etwas ganz Simples tun. Dann werden wir uns alle über unsere Verhältnisse gelebt haben sozusagen. Wir werden alle merken, dass wir keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen. Dann werden wir alle anfangen zu sparen. Dann werden wir alle weniger Geld ausgeben. Dann wird es weniger Nachfrage für die Unternehmen geben. Und dann stürzen diese Kurven so ab, wie sie da am Ende abstürzen. Und wenn diese Kurven so abstürzen, was kann man da noch tun? Dann kann man nichts mehr tun. Dann gibt es nur noch den Staat und sonst niemand auf dieser Welt oder die Staaten, die eine Wirtschaft, die so abstürzt, stabilisieren können. Und zwar über höhere Schulden. Und nur über höhere Schulden. Weil bei den Privaten passiert ja genau das Umgekehrte. Weil sie zu viel spekuliert haben mit Schulden, müssen sie sich entschulden. Es gibt übrigens ein sehr gutes Buch, das ein Freund von mir geschrieben hat, Richard Koo. Der Chefvolkswirt von Nomura in Japan hat ein sehr gutes Buch geschrieben, The Holy Grail of Macroeconomics heißt das. Kann ich nur empfehlen zum Lesen. Und er hat es wunderbar beschrieben, wie das in Japan passiert ist, wie die Japaner abgestürzt sind nach ihrer Blase Ende der 80er Jahre. Die Japaner hatten nämlich eine gewaltige Blase. Wie sie abgestürzt sind und wie der Staat immer wieder zu zögerlich war im Stabilisieren der Wirtschaft. Wie er sich nie getraut hat, über ein großes Defizit wirklich die Wirtschaft anzuregen. Und wissen Sie, wie viel Schulden Japan heute hat? Japan hatte damals, als die Blase anfing, hatte Japan einen Schuldenstand von 50% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. 50% laufende Schuldenstand, nicht laufende Schulden, sondern Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Heute ist Japan mit Abstand das Land mit den meisten Schulden. Über 200% haben sie inzwischen am Bruttoinlandsprodukt laufende Schulden. Schuldenstand. Und die laufenden Schulden steigen jetzt, weil sie gerade wieder Anregungsprogramme machen. Also sie werden in den nächsten Jahren auf 250 oder irgendwas Prozent kommen. Die sind übrigens nicht pleite. Warum sind die nicht pleite? Weil die kein internationales Geld brauchen. Deren Zins ist 1%. Warum ist der Zins 1%? Weil ihn die Bank von Japan niedrig hält. Und warum kann ihn die Bank von Japan niedrig halten? Weil sie kein internationales Geld brauchen. Das machen übrigens die Amerikaner, die zwar ein Defizit haben, aber die einzigen sind auf der Welt, die über dieses Quantitative Easing Geld drucken oder wie man das immer nennen will, die Staatszinsen runtersetzen können, ohne dass sie vom Kapitalmarkt abgestraft werden. Aber das ist das einzige Defizitland der Welt, das das kann. Das einzige Defizitland. Ja, damit komme ich schon zum Ende. Jetzt habe ich nicht über die Klimakrise geredet. Was muss man da tun? Aber ich gebe mal einen Hinweis, wenn dieser Computer jetzt auf meinen Befehl gehorcht. Ich drücke zu schnell, ich weiß. Jetzt nochmal. Der braucht immer ein bisschen. Ah, jetzt ist er 2-mal gesprungen. Kommt gleich, keine Sorge. Ich habe jetzt genau mir gemerkt, wie oft ich gedrückt habe. Da ist er. Ich will nur einen Hinweis geben, wir können das ja dann gleich diskutieren. Da unten ist der Preis für Öl. Ne? Und ich sagte ja schon, der Preis für Öl ist ein finanzialisierter Preis, wie man im Englischen sagt, financialized. Finanzialisierter Preis. Und das ist immer noch auf der Welt der wichtigste Preis, den es überhaupt gibt, wenn man Klimawandel ernst nimmt, um den Klimawandel zu verhindern. Es gibt nichts Wichtigeres. Der Preis für Öl ist das Wichtigste. Und was müsste passieren mit dem Preis für Öl, damit man über die nächsten 30, 40, 50 Jahre Klimawandel verhindert, wenn man das denn ernst meint. Nun, der Preis für Öl muss natürlich hoch bleiben und dauernd steigen. Und was tun unsere Politiker in all ihrer Weisheit? Sie überlassen den Preis für Öl den Finanzmärkten. Gut, gute Lösung. Was ist, wenn diese Blasen platzen übermorgen? Dann sinkt der Preis für Öl vielleicht von 75, wo er jetzt ist, Dollar pro Barrel, auf 30 Dollar pro Barrel. Vielleicht auf 20. Die Finanzmärkte in all ihrer Weisheit, man weiß nie, was rauskommt. Aber was ist, wenn der Preis für Öl auf 20 sinkt? Dann kann man ganz viele von den Windrädern, die hier stehen, oder Solaranlagen, die hier rumstehen, die kann man alle vergessen. Oder man muss die Subventionen dramatisch erhöhen, weil die sonst alle total unprofitabel sind. Und ist das vernünftige Klimapolitik? Wird man das durchhalten? Wird man durchhalten, die Subventionen gegen einen Preis von Öl für 20? Die Antwort ist einfach, nein. Niemand wird das durchhalten, weil es gar nicht durchzuhalten ist. Es gab vor 100 Jahren schon mal einen wunderbaren Ansatz in Kalifornien. Da gab es eine SunPower Limited oder wie die hieß. Die hatte vor 100 Jahren die wunderbare Idee, dass man Kalifornien zum Zentrum der Sonnenenergie machen könnte und war auch ganz hoffnungsvoll gestartet. Die haben übrigens das Gleiche gemacht, was die heute mit der Sonnenenergie machen, nämlich Wasser heiß machen, ne? Wasser erhitzen, irgendwie Strahlen bündeln auf Wasser lenken, was man da auch mit Desertec in Afrika vorhat. Nur aus der SunPower Limited ist nichts geworden. Warum ist daraus nichts geworden? Weil der Aufschwung des Öls begann. Und als das Öl in großem Maße zur Verfügung stand und billig, extrem billig war, verschwand die Sonnenenergie. Und in dieser Welt, wo wir den wichtigsten Preis, den es gibt, um den Klimawandel zu verhindern und die gesamte Investition in Klimaschutz zu bestimmen, wo wir diesen Preis den Finanzmärkten überlassen, reden unsere Politiker gleichzeitig davon, dass sie es ganz ernst meinen mit dem Klimawandel. Das zu beurteilen, überlasse ich Ihnen. Vielen Dank.